Kann man KI in den öffentlichen Verwaltungen einsetzen?
Die sind wahrscheinlich letztes Jahr vom Fax auf E-Mail umgestiegen. Also für die ist das unvorstellbar, dass da jemand herkommt und sagt...
Weißt du was? Wir bestellen einfach mal eine Grafikkarte. Also so eine 6000er ADA-Grafikkarte mit 48 GB VRAM. Einfach mal machen, sich auf den Weg begeben, dieses typisch Deutscher, alles zu 100% durchplanen, mal beiseite legen und zu schauen, wo geht hier eine Abzweigung ab, was fittet für mein Unternehmen, was fittet nicht.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cybersecurity Chefsache, dem Podcast. Heute mal mit einem ganz spannenden Thema, denn wir wollen darüber sprechen, kann man KI in den öffentlichen Verwaltungen einsetzen? Und viele werden jetzt im Hintergrund sagen, nein, das ist unmöglich. Ich habe jetzt jemanden mit dabei im Podcast, der der lebende Beweis dafür ist, dass es möglich ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Thorsten mit dabei ist. Und Thorsten, erzähl doch mal, was bist du, was machst du und warum ist KI in der Verwaltung überhaupt möglich?
Ja, super. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Thorsten Rohde. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Nettetal. Bin da für den Bereich IT-Service zuständig und leite den Bereich. Bin gleichzeitig Co-Leiter der Abteilung E-Government, die sich so ein bisschen für den Fortschritt verantwortlich zeigt. Ja, und mit unseren beiden Teams versuchen wir die Verwaltung so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und so ein bisschen zu entstauben, alles so ein bisschen in Richtung Digitalisierung, so wie es eigentlich sein sollte, zu bringen. KI ist ein großer Teil davon und wir sind schon lange dran, sodass wir sagen können, wir haben schon reichlich Erfahrung und wir haben es sehr breit im Einsatz, muss man ganz ehrlich sagen.
Ann-Kathrin und ich haben ja vorm Podcast eine Wette abgeschlossen und haben uns gefragt, wie viele Entscheider musstest du denn davon überzeugen, bevor wir nämlich dann darüber sprechen, wie weit ihr denn tatsächlich schon seid, dass KI bei euch in Nettetal eingesetzt wird?
Sagt ihr jetzt, löst ihr nachher auf? Also, oder?
Nee, du kannst direkt auflösen, für die, die jetzt mitraten wollen in den Kommentaren. Vielleicht von dir die Hausnummer. Wie viele Entscheider musstest du überzeugen?
Null. Null. Null Entscheider. Auf der einen Seite einfach gemacht, aber B ist es so, dass das Thema generative KI so oder so schon belegt war. Heißt, wir waren Ende 2022, Anfang 2023 ist ja so dieser ChatGPT-Moment. Da haben wir schon die ersten Gedanken darüber gemacht und da sind auch schon Entscheider aus dem Verwaltungsvorstand durchaus auf uns zugekommen und haben gesagt, das müssen wir uns anschauen. Wir haben dann proaktiv weitergearbeitet, haben einfach gemacht und ja, stehen jetzt da, wo wir jetzt sind, mit ganz, ganz vielen Dingen, die wir schon umgesetzt haben. Das ging eigentlich ganz einfach. Also wir brauchten gar keinen überzeugen und das ist auch gut so, denn das ist das, was es braucht, eigentlich ein klares Commitment von oben, damit man KI überhaupt in irgendein Unternehmen oder eine Verwaltung einführen kann. Ansonsten kann es nicht funktionieren.
Womit habt ihr da so angefangen? Also gab es einen Prozess, wo ihr gesagt habt, das kann man gut über KI lösen oder war es erstmal nur ganz... wie man es jetzt vermuten würde, ganz normal ChatGPT, da die Einführung ein bisschen, da vielleicht auch die Mitarbeiter schulen drauf oder gab es da einen Prozess, wo ihr gesagt habt, den lösen wir jetzt direkt über KI ab?
Direkten Prozess, also ich sag mal so, es war auch nicht ChatGPT, sondern wir waren in der Phase 2023, dass wir unsere Webseite Tutti komplett neu gestaltet haben. Wir haben gesagt, wir wollten unsere Webseite für den Bürger neu gestalten, mit tollen Bürgerservices, den Bürger wirklich in den Vordergrund rücken, unsere Services sehr gut anbieten. Und zu dem Zeitpunkt ist es so gewesen, dass Mitte 23, also war ChatGPT ja noch gar nicht so lange draußen, ein Startup auf uns zugekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier so einen Chatbot für die Webseite und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, davor waren diese Chatbots immer fürchterlich und die haben gesagt, wir haben hier so einen Chatbot entwickelt, wollt euch das nicht mal angucken? Wir haben uns das angeguckt und haben uns angeguckt, das war komplett Gen AI, schon komplett auf unsere Webseite, auf unsere alte damalige angelernt und wir haben es angeguckt und haben gesagt, ey cool, das funktioniert richtig, richtig gut, das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Dann habe ich die gefragt, okay, ihr seid ein Startup, wie viele Kunden habt ihr? Und dann haben die gesagt, null. Und dann haben wir uns angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, wir sind überzeugt, hier ist euer erster Kunde. Und dann sind wir damit gestartet und sind wirklich, also es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis wir die neue Webseite wirklich online genommen haben. Das war dann im September 2023 und ich glaube im Oktober 2023 sind wir dann hinten dran mit dem Chatbot auch nochmal gestartet, den wir dann dazu geschaltet haben, weil wir nämlich mit dem Startup zusammen noch ein paar Sachen entwickelt haben, die wir unbedingt wollten, also dass Quellen verlinkt werden und so weiter und so fort. Ja, und das ist das, wie wir es gemacht haben und das ist direkt sehr, sehr gut eingeschlagen. Direkt mit 95 Sprachen, mit einfacher Sprache. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir unsere Webseite wirklich komplett neu gestaltet haben. Wir haben zu dem Zeitpunkt hatten wir alle alten Inhalte weggeschmissen und hat die neue Webseite hatte nur neue frische Daten. Das hat natürlich super funktioniert. Und Nettetal hat so 43.000 Einwohner und wir hatten von Anfang an immer so 10 Anfragen am Tag. Nach Dienstleistungen, also man kann es ja sehen, also nach Dienstleistungen, was kostet das, wenn ich meinen Hund anmelde und so weiter und so fort. Ganz, ganz häufig in den Abendstunden oder am Wochenende. Und da haben wir dann direkt gesehen, das sind alles Anfragen, die eigentlich gar nicht mehr bei uns ankommen. Das wären sonst Sachen gewesen, die kommen irgendwo an der Hotline an. Und das ist ein riesen Mehrwert. Und damit sind wir eigentlich angefangen und da sind uns wirklich auch nochmal echt die Augen aufgegangen, wie groß der Mehrwert wirklich ist, um sowas in die Verwaltung zu bringen. Das ist mega gut.
Ich finde das super spannend, was du gerade angesprochen hast, denn was ich häufig immer wieder sehe, egal im Kontext AI, ist immer, jeder will AI haben, aber so die Use Cases ist eigentlich immer so das Problem. Und für euch habt ihr ja sozusagen den Use Case gesehen, okay, wir machen so ein Chatbot auf unserer neuen Webseite, um auch entsprechend die Leute abzuholen, dass sie an Informationen kommen. Jetzt hast du schon gesagt, das ist sehr gut angenommen worden. Es war aber ja auch gerade am Anfang von KI. Und wenn ich mich da mal zurückerinnere, sozusagen zurück, als der ganze ChatGPT-Boom losging, da war ja ganz häufig dieses Angstthema noch mit dabei, ne? Was passiert, wenn ich da jetzt irgendwelche Daten eingebe? Kann da irgendwas mit passieren und so weiter? Glaubst du, dass das einfach dann bei euch geklappt hat, weil man einfach dann der Verwaltung schon vertraut hat, so nach dem Motto, ja, die Verwaltung, die wird schon was Gutes eingesetzt haben, das wird schon funktionieren? Oder glaubst du, es war einfach auch so ein Stück weit die Neugier euer Nutzer, die auf die Webseite gekommen sind, die gesagt haben, ey, cool, probieren wir mal aus und sehen, was passiert?
Ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen sehr viel Neugier war. Wir haben es natürlich auch beworben als Gen-AI-Chatbot. Das ist ja das, wo die Leute dann relativ einfach, niederschwellig an Gen-AI gekommen sind und auch mal ausprobieren konnten, wie funktioniert sowas überhaupt. Das muss man auf der einen Seite sagen. Dann hat man natürlich auf der anderen Seite immer sowas wie Datenschutzbedenken. Es gab auch damals schon so Bedenken, wenn so ein Chatbot falsche Informationen liefert, wer haftet und so weiter und so fort. Sind alles Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und gesagt haben, wenn wir das einsetzen, dann brauchen wir einen sicheren Rahmen. Wenn unser Chatbot aufploppt, steht da ganz klar drin, pass mal auf, ich lerne noch, bitte checke die Informationen, die ich dir gebe, ja, um eben aus dieser rechtlichen Falle vielleicht ein Stück weit rauszukommen. Und das Zweite ist, bitte gib keine personenbezogenen Daten ein. Das ist das, was wir direkt im Eingangsdialog den Leuten mitgegeben haben, um dann auch zu, also ich sag mal, so eine Art Sicherheit auch nochmal mitzugeben und zu sagen, so pass mal auf, so kannst du es jetzt benutzen und dann kannst du es auch sicher benutzen. Ne? Wir sind eine Stadtverwaltung, wir sind öffentlicher Dienst und das ist auch, was der Bürger von uns, die Bürgerin von uns erwartet.
Aber heißt, das war so ein bisschen auch der Startpunkt für das ganze Thema KI bei euch in der Stadtverwaltung. Das kam bei den Usern gut an, also erstmal auf jeden Fall ein Erfolgsthema. Wie ging es dann weiter? Was habt ihr danach in Angriff genommen?
Schlussendlich ist es ja so, dass wir wirklich den Mehrwert gesehen haben. Und wir haben gesagt, boah, das funktioniert extern so gut, dass wir hatten ja auch die Möglichkeit, von intern zu testen und immer mal zu schauen, was kommt dabei rum. Das müssen wir eigentlich auch intern nutzbar machen, weil wir riesen Potenziale darin gesehen haben. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal umgeschaut, was gibt es überhaupt schon auf dem Markt und wo gibt es irgendwas? Und das ist das Schöne beim öffentlichen Sektor, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man auch mal tauscht. Man tauscht Ideen, man tauscht Konzepte. Und wir sind damals nicht nur deutschlandweit unterwegs gewesen, sondern wir haben auch über die Grenze geguckt. Die Stadtverwaltung Wien war damals auch schon sehr, sehr weit mit der Thematik. Die ist heute auch noch sehr, sehr weit und steht top da. Und der Sindre Wimberger aus Wien, der hat uns unter deren Haube gucken lassen und hat gesagt, so machen wir das. Das ist das, wie wir es gebaut haben. Wir haben ein Portal für unsere Mitarbeitenden. Wir haben eine Richtlinie für unsere Mitarbeitenden in Kraft gesetzt als allererstes, um das Thema KI wirklich auch vom Schattendasein ins Licht zu rücken, wenn man es mal so sagen möchte. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, das wollen wir auch. Jetzt sind wir nicht Wien. Wien hat über 80.000 Mitarbeitende. Wir haben 43.000 Einwohner. Ja, also kann man sich vorstellen, was da für Mittel irgendwo im Raum stehen bei Wien. Und wir haben gesagt, wir brauchen für uns eine hemdsärmelige, gute, datensichere Lösung, wo wir mit unseren eigenen Daten arbeiten können. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg und versuchen, das umzusetzen. Und das ist das, wie wir uns dann weiterentwickelt haben und was wir dann als Nächstes angepackt haben.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Wien im Verhältnis zu euch, also sowohl von den Einwohnern als auch von den Mitarbeitern, ganz anderer Unterschied. Und du hast ja auch gesagt, natürlich auch ein ganz anderes Budget. Jetzt hört man ja auch immer wieder, gerade in Verwaltungen, dass Budget ein Thema ist. Ne? Und wenn ich jetzt über KI rede, da weiß auch jeder, das kostet auch nicht 2,70 Mark. Wie bist du denn an das Thema rangegangen und auch gerade dafür dann die Awareness zu bekommen, zu sagen, okay, du hast ja gerade zwei wichtige Wörter gesagt. Du möchtest einmal die Datenhoheit behalten, ne? Also sprich mit deinen Daten, nicht mit irgendwelchen anderen trainierten Daten, sondern mit deinen Daten umzugehen und dann ja auch ein bisschen die Kontrolle darüber zu behalten, was ja dann in dem Zeitraum, wo ihr es gemacht habt, ja auch noch gar nicht so groß war mit den jetzigen, ich sag mal, Modellen, die es immer gibt, die du ja auch lokal betreiben kannst und so weiter und so fort. Da war ja damals, als ihr damit gestartet habt, war ja ein ganz anderer Fokus. Da war ja eher so das Thema Agentic AI und auch das ganze Thema Chatbots-mäßig bei den großen Global Playern zu sehen, ne? Wo man dann entsprechend Abo-Modelle abschließen konnte und dann die Daten eben halt ins Ausland geflossen sind. Wie bist du denn diesem Thema vorgegangen? Und vor allen Dingen ja auch da, sicherlich gab es dann ja auch Leute aus dem Bereich jetzt Betriebsrat, Datenschutz, was auch immer, die ja auch mitgenommen werden mussten.
Wie wir vorgegangen sind, ist ganz einfach. Also wir haben erstmal umgeschaut, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Also wir haben uns erstmal das Feld abgesteckt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Und damals war schon so, dass das Fraunhofer-Institut sich mit solchen Thematiken auch schon beschäftigt hatte. Und das Fraunhofer-Institut hat ein Paper veröffentlicht, wo dann drin stand, pass mal auf, du brauchst die und die und die Grafikkarten für die und die und die Modelle und so weiter und so fort. Und wir hatten gerade einen Server, der ausrangiert wurde, den man eigentlich produktiv nicht mehr nutzen könnte. Und dann habe ich meinem Kollegen gesagt, ich sage, weißt du was, wir bestellen einfach mal eine Grafikkarte. Also so eine 6000er ADA-Grafikkarte mit 48 GB VRAM.
Ja, aber einfach mal so als statt eine Grafikkarte zu bestellen, das alleine stelle ich mir schon relativ spannend vor.
Ja, weiß ich nicht. Also die war ja damals auch noch nicht so teuer. Also eine hat 8.000 Euro gekostet. Und Der Kollege hat gesagt, bestell mal eine, reicht. Ja, ich habe aber dann mal direkt zwei bestellt. Und die haben wir dann in den Server reingeschraubt und dann sind wir angefangen und haben uns angeschaut, was können wir denn mit dem, was das Fraunhofer-Institut uns da an die Hand gibt, leisten, was können wir auf die Beine stellen für unsere Mitarbeitenden, dass wir da was entwickeln. Und das ist halt eine richtig coole Nummer gewesen. Klar, musst du auch sagen, die 16.000 Euro, die musst du erstmal investieren. Die haben wir dann von einem anderen Projekt irgendwo abgezogen, wo wir gesagt, oder ich sag mal, die sind bei einem anderen Projekt glücklicherweise teilweise irgendwo übrig geblieben. Und da konnten wir sagen, da investieren wir jetzt rein. Das war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Das ist also eins von den Dingen, ich glaube, das war echt die beste Entscheidung, die wir damals treffen konnten. Und dann haben wir uns auf dem Open-Source-Markt umgeschaut. Und haben gesagt, so, pass mal auf, wir wollen eigene Daten, wir haben das Thema Datenschutz und wie können wir es hinbekommen, dass wir, ja, dass die Daten nirgendwo anders hingehen, indem wir wirklich auf unserer eigenen Hardware laufen und indem wir wirklich Modelle lokal hosten und ja, unsere Daten dagegen spielen. Ja, das haben wir gemacht. Da sind wir, haben uns erstmal angeschaut, was haben wir denn für Frontends? Also was kann ich denn vorne tun, was so vielleicht so ähnlich aussieht wie ChatGPT? Damals gab es so zwei Alternativen. Damals war es dann auch noch nicht so einfach. Da war eine Alternative, da haben wir versucht, an die Entwickler heranzukommen. Die haben dann nicht so vernünftig gearbeitet. Oder was nicht vernünftig gearbeitet, ist Quatsch. Nicht vernünftig, wir hatten keine Response von denen. Also da kam nichts zurück. Und dann haben wir uns damals 2024 schon für Open Web UI als Frontend entschieden, was ja heutzutage auch eins von den Dingen ist, was wirklich sehr, sehr verbreitet ist. Und dann haben wir geschaut, wie können wir es hinbekommen, auf unserer Hardware dann auch lokale Large Language Modelle laufen zu lassen. Wir sind dann damals angefangen mit einem O-Llama als Basis und haben ein eigenes Modell, ein Llama 3.1 damals, in der mittleren Kategorie, ja, selbst gehostet und haben geschaut, dass wir es zusammengebastelt haben, haben direkt ein Rack-System daneben gesetzt für unsere eigenen Daten und auch damals schon direkt ein N8N, weil wir eben auch mit Workflows etc. pp. Spielen wollten.
Für alle, die jetzt gerade bei diesem Tech-Porno nicht mitgekommen sind, vielleicht auch kurz doch mal, weil du es so einfach so selbstverständlich angesprochen hast, wie hast du denn dir das ganze Wissen auch drauf gescheffelt?
In der Phase ist es so gewesen, dass wir das in Eigeninitiative gemacht haben. Also es ist wichtig, ne, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du von oben wirklich auch das Commitment hast, dieses Top-Down-Commitment, wir machen das jetzt und wir gehen jetzt in die Richtung. Und dann brauchst du Führungskräfte, die Mitarbeitenden Räume lassen und die Bock haben auf das Thema. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe einen Mitarbeitenden, der hatte richtig Bock auf das Thema, der hat sich da wirklich reingehackt, sag ich mal, und hat wirklich versucht, da was umzusetzen. Und das ist eben richtig, richtig gut gelungen. Und das ist eben das, was passiert, wenn du als Führungskraft dann auch die Freiräume lässt, dass die Leute sich, die entwickeln sich ja mit solchen Projekten. Und das ist ja auch das, was wo Arbeit Spaß macht und wo die Leute auch wirklich Spaß an der Arbeit haben, wenn die dann wirklich sehen, boah, pass mal auf, hier entsteht wirklich was richtig Cooles.
Wie kam das so bei der anderen Belegschaft, die jetzt, sage ich mal, nicht unmittelbar involviert war in die IT-Seite davon? Wie kam das so an? Also musste man da viel Schulungsarbeit leisten oder sind die grundsätzlich sowieso offener vielleicht als andere? Also das Unternehmen, wo ich jetzt so unterwegs bin, da ist es auch oft der Fall, gerade wenn Neuerungen kommen, dass man doch immer sehr am Kämpfen ist, dass die Leute da dann auch mitziehen. Klar, ist auch durch die Größe dann oftmals bedingt, aber habt ihr da Probleme, dass ihr da alle so ein bisschen, ja, ich sag mal, Richtung der neuen Technologie geschoben bekommt?
Ja, im ersten Step muss man mal sagen, das, was wir da gebaut haben, zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich noch keine Mitarbeitenden involviert, sondern haben wir erstmal alles im stillen Kämmerlein gemacht. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir einen Bereich haben, der heißt E-Government, der sich damit befasst, im Prinzip die Digitalisierung voranzutreiben. Und Der Bereich E-Government war damals auch schon 3 Jahre unterwegs. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben versucht, Quick Wins in unserer Verwaltung zu finden, wo wir mit Technik sehr einfach die Leute unterstützen und entlasten konnten. Das heißt, das Ganze ist auf einen relativ fruchtbaren Boden gefallen, weil wir eben schon 3 Jahre lang vorher innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Projekte angestoßen haben, sehr, sehr viele Dinge angestoßen haben, die positive Effekte für die Belegschaft hatten. Und das ist natürlich an der Stelle auch nochmal ein dickes Fund, mit dem man dann wuchern konnte, um zu sagen, so, und wir gehen jetzt weiter vorwärts. Und dann fällt das natürlich auch wirklich auf einen sehr guten Boden, muss man auch sagen.
Gab es denn auch so negative Stimmen, vielleicht auch aus anderen Kommunen?
Negative Stimmen gibt es immer. Negative Stimmen gibt es auch noch heute. Das Thema ist immer, oh, warum geht das in Nettetal und warum geht das bei uns nicht? Ja, das ist das. Das ist immer so, ich sag mal so, wenn man so im Akkord arbeitet, dann ist immer alles schön und gut, bis irgendjemand den Akkord kaputt macht, weil er auf einmal einen Akkuschrauber oder was weiß ich benutzt, wo du sonst mit der Hand gedreht hast. Das gibt's natürlich immer, aber insgesamt muss man sagen, ist die Thematik ja so präsent, dass man sagen kann, dass eine große Offenheit dafür da ist und eine große Offenheit, sich auch auszutauschen. Und wir leben das auch, wir tauschen ja auch offen aus und sagen, das sind unsere Erfahrungen, weil viele Erfahrungen müssen wir ja nicht doppelt und dreifach machen. Und das ist eben das Coole am öffentlichen Sektor, dass wenn du da was schaffst und wenn du ein sehr, sehr gutes Netzwerk hast, dich vernetzt, offen bist, ist das eins von den Dingen, die sehr, sehr gut funktionieren. Da sind andere Verwaltungen dankbar. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch irgendwelche Dinge, wo wir dann sagen, so, pass mal auf, da bräuchten wir jetzt mal Hilfe oder Unterstützung oder habt ihr da schon mal was gemacht? Und dementsprechend sind die auch relativ offen und man zieht sich dann so gemeinschaftlich ein Stück weit hoch. Und das ist schon cool. Was die Mitarbeitenden betrifft, muss man ganz ehrlich sagen, da ist es so, dass wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen müssten, wie es da aufgenommen wird, weil ich sag mal rein chronologisch wir jetzt noch gar nicht mit Mitarbeitenden unterwegs waren, sondern erstmal die Technik hingestellt haben und geschaut haben, wie funktioniert das, für uns Tests gemacht haben, für uns geschaut haben, so haben wir jetzt was gebaut, was ich wirklich irgendjemanden an die Hand geben kann. Und als wir das stehen hatten, ist der Bürgermeister hingegangen und hat gesagt, so, pass mal auf, wir haben jetzt hier neue Technik. Wir haben was gebaut. Und wer hat Lust, als Beta-Tester die Zukunft der Verwaltung mitzugestalten? Und das ist im Prinzip, ne, wir haben gerade über Top-Down gesprochen, das ist im Prinzip, was du brauchst. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden, 26 Bewerbungen waren es, glaube ich. Und dann haben wir dich gemacht, weil wir gesagt haben, das reicht als Beta-Tester-Gruppe. Wir haben so oder so nur 400 Leute am PC und 580 Mitarbeitende insgesamt. Die ist schon relativ groß und wir sind dann angefangen und haben die Leute geschult.
Da sprichst du gerade für mich nämlich auch ein spannendes Thema an, ne? Weil das ist ja auch das, was ja auch in der Wirtschaft dann so passiert. Da gibt es dann, wie du schon sagst, den Enthusiasten, der sich immer halt hinsetzt, der sagt, ich habe Bock auf das Thema, ich setze mich da 24/7 hin, ich kriege immer auch die Freiräume. Dann kommt aber irgendwann die Realität, nämlich das Thema Skalierung. Also, weil auch mit deinen 2 Grafikkarten ist es dann ja auch irgendwann ein Thema, wo man sich in Anführungsstrichen Gedanken machen muss, okay, wie skaliere ich denn das Ganze? Wie seid ihr denn da vorgegangen? Auch gerade so, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir eine Beta-Tester-Gruppe aufgebaut. Das heißt, ihr musstet ja ziemlich viele Facetten abdecken. Einmal das ganze Thema Entwicklung, lokale Entwicklung, aber dann ja auch eigentlich schon den Fokus drauf haben, wie skaliere ich das Ganze denn für die Zukunft, wenn das dann tatsächlich alle benutzen wollen?
Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, wir haben erstmal einfach gemacht und haben gesagt, so, pass mal auf, wir müssen erstmal gucken, ob das wirklich das ist, was eine Verwaltung benötigt. Und wenn unsere Beta-Tester-Gruppe sagt und wenn wir feststellen, genau das ist es, dann machen wir uns halt mal Gedanken darüber, wie wir es weiter skalieren. Und genau so ist es gelaufen. Also das ist echt iterativ gelaufen und haben gesagt, wir gehen jetzt den Weg. Und wenn eins von den Dingen nicht wirklich funktioniert, die wir gemacht haben, dann müssen wir halt vielleicht nochmal 3 Schritte zurückgehen und nochmal einen anderen Weg gehen. Und also das ist ja nichts, was so typisch deutsch ist, ne? In Deutschland willst du ja immer alles total durchgeplant haben, immer alles 100% und so. Das haben wir überhaupt gar nicht gemacht. Wir haben gesagt, so, und wir probieren jetzt aus. Wir gucken, was passt auf unsere Verwaltung. Wir lernen mit unseren Mitarbeitenden, mit denen, was die machen, mit denen, wie wir schulen. Wir lernen jetzt, wir machen jetzt unsere Erfahrungen und versuchen, das dann nachher in ein vernünftiges Konzept zu gießen. Auf der anderen Seite sind wir auch hingegangen und was KI wirklich dann auch braucht, haben wir gerade auch ganz kurz angesprochen, ist die Thematik, ich brauche Regeln dafür. Eine deutsche Verwaltung ist eigentlich immer schnell dabei und sagt, oh, wir machen hier eine Dienstanweisung mit 738 Paragraphen, die keiner liest. Die Stadt Wien hat damals mit einem KI-Kompass gearbeitet. Das waren 2-Seiter mit allen wichtigen Dingen drauf. Und dann haben wir gesagt, eine Stadtverwaltung, die doppelt so viele Mitarbeitende hat wie wir Einwohnende, wenn die das so regeln kann, dann können wir das als deutsche Verwaltung auch. Und wir sind einfach hingegangen mit dem Personalrat, mit dem Bereich Recht, mit der Schwerbehindertenvertretung, mit der Gleichstellungsbeauftragten, mit allen denen, die an den Tisch gehörten, und haben uns das angeschaut und haben gesagt, so würden wir das gerne machen, geht ihr das mit? Und haben dann im Prinzip gleichzeitig mit dieser Beta-Tester-Gruppe dann auch dieses Regelwerk, was dann wirklich auch jeder liest und auch verstehen kann, auch in Kraft gesetzt, weil das ist erstmal die Grundlage, die du überhaupt brauchst. Und dann haben wir uns weiterentwickelt.
Und war das denn auch für euch so, dass ihr mit der Beta-Tester-Gruppe dann auch dann gleichzeitig die Use-Cases entwickelt habt? Oder habt ihr schon Use-Cases gehabt, die Beta-Test-Gruppe dann sozusagen schon ausprobieren konnte?
Nee, wir haben denen erstmal beigebracht, wie funktioniert überhaupt Prompten. Was macht die Dinger? Wie funktionieren die überhaupt? Das haben wir in einer gewissen Art und Weise gemacht, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob ich heute noch so machen würde. Auch da haben wir unsere Learnings rausgezogen. Und dann haben wir denen erstmal das Tool an die Hand gegeben und gesagt, so pass mal auf, ihr habt eine sichere Umgebung, ihr könnt prompten, ihr könnt machen, ihr könnt tun, versucht erstmal und testet euch aus. Die besten Sachen sind die, die euch tagtäglich stören oder wo ihr sagt, habe ich immer repetitive Tätigkeiten oder irgendwas, was wirklich auffällt und so weiter und so fort. Und dann haben wir die machen lassen und dann haben wir die auch unterstützt. Also was wir gemacht haben, das haben wir auch von Wien geklaut mit unserer Beta-Tester-Gruppe. Alle 2 Wochen ein Prompt Together, wo wir uns dann mit den Beta-Testern und Beta-Testerinnen in einen virtuellen Raum gesetzt haben und gesagt haben, so, was habt ihr jetzt für einen Fall? Wie habt ihr das gepromptet? Wo habt ihr Probleme? Um dann auf Schwarmintelligenz zu setzen. Und da ging es nicht darum, dass entweder ich oder mein Kollege oder wer auch immer eine Lösung vorgibt, sondern dass wir gemeinschaftlich Lösungen erarbeiten, damit auch sowas entsteht wie eine Gemeinschaft und man auch mit solchen Themen auch weiter zusammenwachsen kann, was auch super wichtig ist, finde ich.
Ist ja auch eine gewisse Form von Ownership, dass die Leute selber etwas mitentwickeln, dann trägt sich das Ganze ja auch viel besser am Ende, als wenn man ihnen einfach nur was vorsetzt. Also das kenne ich jetzt gerade auch aus den Konzernen, wo ich unterwegs bin. Da werden ganz oft Tools einfach eingekauft und dann heißt es, ja, dann sucht mal Use Cases dafür und dann werden da irgendwelche Leute draufgesetzt, die sich dann ja gezwungenermaßen damit beschäftigen müssen. Und wie viel Erfolg das Ganze dann hat, kann man sich ungefähr ausmalen. Von daher finde ich das ganz gut, wie ihr das auch aufgebaut habt, dass die Leute da wirklich aktiv mitarbeiten konnten und selber im Grunde die Zukunft mitgestalten konnten auch.
Genau. Also das ist das, wo es auch wirklich drauf angelegt war. Und das ist auch genau das, was so kommuniziert war. Und ja, dann haben wir halt diese Beta-Tester-Phase erstmal ein bisschen laufen lassen, bis wir gesagt haben, jo, das ist genau das, was wir brauchen. Und von da ab kam dann halt die Frage, boah, wie geht's weiter? Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wie skalieren wir? Was brauchen wir alles? Und auch da haben wir uns ein Stück weit auch Zeit gelassen. Ich habe so ein Framework entwickelt, wo ich gesagt habe, so, eigentlich eine vernünftige KI, Einführung in so eine Verwaltung braucht erstmal was? Als Bodenplatte braucht das erstmal eine KI-Richtlinie. Und wir haben zwei Komponenten und ich habe ganz bewusst, man hätte auch mehr machen können, aber ich habe ganz bewusst zwei Komponenten genommen. Ich habe da auf der einen Seite die Komponente Technik und Daten, die unheimlich wichtig ist, um mit KI vernünftig arbeiten zu können. Mit dem Thema Technik und Daten befassen sich gar nicht so viele Leute. Die andere Säule ist aber Kompetenzen und Wissen. Wir müssen unsere Mitarbeitenden mit Kompetenzen und Wissen schulen, damit die auch mit Technik und Daten umgehen können. Ich habe dann meine beiden Säulen und obendrauf, wenn und nur dann, wenn beide Säulen gleich ausgeprägt sind und gleich gut ausgeprägt sind, können sich Use Cases als Dach entwickeln. Ist eine von diesen Säulen nicht vernünftig ausgeprägt, fällt das Dach runter. Und das ist das, wie wir gehandelt haben und wie wir es weiterentwickelt haben. Dazu ist dann gekommen, dass mein Arbeitgeber sich dazu entschieden hat, mich auch nochmal auf eine Weiterbildung zu schicken. Ich bin, habe dann so einen AI-Strategist und Trainer gemacht bei Barbara Lampel. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere die Barbara kennt. Das ist eine Top-Ausbildung gewesen. Und da habe ich auch natürlich auch sehr, sehr von partizipiert. Und dann haben wir weiterentwickelt und mit diesem Wissen auch immer weiter aufgebaut und alles so weit aufgebaut, bis wir gesagt haben, boah, jetzt haben wir ein cooles Konzept, was wir auch skalieren können. Und da sind dann auch nochmal andere Überlegungen mit reingekommen. Auch mit, muss man sagen, auf dem Markt hat sich da ja auch super viel getan. Also heute, es ist ja heute noch so, wenn ich morgen früh aufstehe, dann guckst du irgendwo in dein, weiß ich nicht, wo ihr immer reinguckt. Ich gucke immer relativ häufig bei LinkedIn rein und dann kriegst du hier deine Timeline und dann denkst du, ach Gott, die Welt hat sich schon wieder um 180 Grad gedreht, was jetzt schon wieder alles geht.
Du musst dir noch den neuen Ferrari Luca kaufen. Das ist jetzt der heiße Scheiß. Aber wo du es gerade angesprochen hast mit den Mitarbeitern, was mich mal interessieren würde, jetzt wo ihr sozusagen angefangen habt mit der Skalierung, den Mitarbeitern das mitzugeben, wie hat sich denn auch der Job bei den Leuten bei euch im Amt verändert? Ne? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, wo viele drüber sprechen. Ne? KI verändert meinen Job, KI macht mich überflüssig und so weiter. Ich finde das ja immer relativ schlimm, weil für mich KI einfach nur ein Tool ist, ne? So wie ein Hammer, wie ein Schraubenzieher. Und da kann man eben halt Dinge mit anders machen. Aber es gibt ja schon bei vielen Leuten eine Angst, dass KI ein Stück weit was wegnehmen kann. Wie ist das denn dann passiert, als es dann in die Fläche gegangen ist? Ich meine, eine Beta-Testgruppe ist was anderes wie, hier sind jetzt Tools oder hier sind jetzt Möglichkeiten und bitte macht mal eine Schulung oder schaut euch das mal an und dann legt mal los. Der Schritt bei euch passiert?
Wir haben erstmal, ich habe ja gesagt, wir haben weiterentwickelt und was wir entwickelt haben, war im Prinzip ja so ein KI-Kompetenzentwicklungskompendium, wo wir gesagt haben, so, wir fangen jetzt erstmal an, unsere Mitarbeitenden vernünftig zu schulen. Was gehört zu vernünftigen Schulungen dazu? Was benötigen Mitarbeitende an der Stelle überhaupt? Wie lernen Mitarbeitende? Was wollen wir wie Mitarbeitende in Zukunft lernen und wie wird sich das verändern? Dann sind wir im ersten Step hingegangen und haben gesagt, so, wir brauchen ein vernünftiges Ausbildungssystem. Und da haben wir einfach gesagt, wir machen ein Schwimmabzeichensystem. Heißt, wir fangen an mit einem KI-Seepferdchen. Und dieses KI-Seepferdchen ist erstmal unser Einstieg in unser KI-Portal. Wenn irgendjemand unsere Richtlinie, unseren KI-Kompass kennt, bestimmte Dinge nennen und erklären kann, beziehungsweise in einem kleinen Test, oder so einen kleinen Test besteht, kommt er erstmal auf unsere Umgebung drauf. Und von da ab haben wir gesagt, können die Leute erstmal da drauf und dann haben wir entwickelt KI Bronze, KI Silber, KI Gold, wo wir Blöcke gebildet haben mit Inhalten, die wir gerne vermitteln wollen. Und dann sind wir hingegangen mit einer erfahrenen Trainerin, die mit mir zusammen auch diesen AI-Strategist und Trainer-Kurs gemacht hat und haben gesagt, wir entwickeln das jetzt auf unsere Verwaltung. Wir sind angefangen mit einer kleinen Gruppe und haben geschaut, dass wir KI Bronze so entwickeln, dass das für unsere Verwaltung passt. Jede Verwaltung, jedes Unternehmen, das wisst ihr ja ganz genau so, die ticken alle anders. Und das muss auch auf die Kultur des Hauses passen. Und wir haben KI Bronze dann entwickelt. Und auch heute ist es noch so, dass wir mit KI Bronze in Kleingruppen unterwegs sind. Nicht mehr als 12 Personen. In drei Kurse, also drei Termine. Jeder Termin dauert 90 Minuten. Zwischen jedem Termin ist ein Tag Luft, damit man ausprobieren kann. Es werden Sachen vermittelt. Es geht in Breakout-Sessions. Es ist immer nur so groß, dass die Trainerin überall noch eingreifen kann und bestimmte Dinge nochmal vermitteln kann. Das ist das, was wir gemacht haben. Im Moment sind wir dabei, KI Silber fertig zu konzipieren und dann auszurollen. Und dasselbe passiert dann nachher mit KI Gold. Das ist erstmal das eine Teil, was wir gemacht haben. Dann haben wir gesagt, es gibt Leute, die gucken sich gerne Videos an. Es gibt Leute, die gerne was lesen. Und es gibt Leute, und alles dreht sich darum, dass man ausprobiert und mit der Technik wächst. Und dann haben wir einen KI-Hub bei uns implementiert mit 10 Stunden Videomaterial, mit Use Cases, die so aufbereitet sind, dass da nicht steht, hier ist ein Prompt, ja, sondern das ist dein Use Case. So und so und so entwickelst du einen Prompt, das benötigst du dafür, für den Kontext und so weiter und so fort, dass die Leute mit ihrer, also in ihrer Geschwindigkeit auch mit der Thematik an unserem Portal wachsen können. Das ist das Zweite, was wir gemacht haben. Das Dritte, was wir gemacht haben, ist, wir haben KI-Café implementiert, wo ich mich dann einmal im Monat einfach ganz ungezwungen in den Besprechungsraum gesetzt habe, habe gesagt, hier sind 2 oder 3 Kannen Kaffee, kommt mit euren Ängsten, kommt mit euren Nöten, ihr braucht keine Termine, ich sitze da, ja, ihr könnt auch mit Ideen kommen und so weiter, ich sitze da, ganz ungezwungen, ganz niederschwellig, kommt rein und dann reden wir darüber. Und das ist das, wie du Ängste abbaust, wie du Berührungsängste mit der Technik abbaust, wie du Leute, die skeptisch sind, aber dennoch neugierig dazu bekommst, dass sie sagen, so, pass mal auf, ich möchte mit der Thematik wachsen und ich möchte mich da auch rantrauen und ich möchte mich damit entwickeln, weil du auf der anderen Seite von den Leuten auch schon siehst, die, ich sag, sehr affin sind für die Thematik, dass die ja, sehr, sehr große Vorteile haben, wenn die so ein Chatty benutzen und bei bestimmten Dingen wesentlich schneller sind. Das ist so eine Eigendynamik. Und das musst du halt mit, ne, so ein Prompt Together gehört eigentlich auch mit in so ein Konzept mit rein. Und das musst du eigentlich ganz, ganz breit spielen. Das wird die Zukunftskompetenz Nummer 1 sein oder eine der Zukunftskompetenzen, die ganz weit oben stehen. Und das musst du. Das ist ein Kulturwandel und den musst du ganz breit im Unternehmen verankern. Und das ist das, was wir gemacht haben.
Ist das für euch dann auch so, dass KI wirklich für jeden bei euch möglich ist? Weil ja, die Frage, die höre ich auch immer wieder und ehrlicherweise haben wir die selber gerade im Unternehmen, weil das, was du gerade so ein bisschen skizziert hast, in ähnlicher Form bin ich gerade bei meinem eigenen Unternehmen daran, eine Richtlinie zu entwickeln, zu gucken, wie gehen wir damit um, Schulungen und so weiter und so fort. Und immer wieder stellt man sich da dann auch eine Frage, wer braucht denn überhaupt KI? Und dann komme ich ja immer über dieses Use-Case-Thema, aber wie ist es denn bei euch? Also habt ihr von Anfang an gesagt, wir sind offen für jeden und jeder kann entsprechend mitmachen? Oder ist es dann bei euch auch gemäß der Use-Cases so, dass dann eben halt spezielle Gruppen dafür entsprechend dann besser geeignet sind?
Wir geben gar keine Use Cases vor. Es ist ja so, dass die Mitarbeitenden eigentlich selber wissen, wo denen der Schuh drückt und die müssen eigentlich wissen, wo die Use Cases sind. Das heißt, wir gehen gar nicht hin und sagen so, das sind die Use Cases und nur wenn du irgendeinen Use Case hast, kommst du auf das Portal. Es kommt jeder auf das Portal, jeder, der das Seepferdchen macht und jeder kann sich mit der Technik entwickeln. Jetzt muss man dazu sagen, was wir machen mit Automatisierung, mit KI, mit den ganzen Thematiken, die da jetzt kommen, wo wir digitalisieren, ist, Ja, auch, dass wir einfache Tätigkeiten von irgendwelchen Jobprofilen wegnehmen. Und es ist ganz kurz gesprungen zu sagen, so pass mal auf, es kommt jetzt irgendjemand nicht auf das Portal. Denn rationalisierst du durch Digitalisierungsmaßnahmen einen Teil einer Stelle irgendwo weg, musst du dich ja zumindest fragen, was ist mit Reskilling, was ist mit Upskilling, wie kriege ich die Leute weiterentwickelt, wie kriege ich die im Unternehmen oder in der Verwaltung weiter eingesetzt, wie muss ich die Stelle weiter anreichern und so weiter und so fort. Das ist ganz kurz gedacht, wenn du sagst, pass mal auf, du hast jetzt keinen Use Case, du darfst da nicht drauf, denn das sind vielleicht diejenigen, die es beim nächsten Stellenzuschnitt vielleicht sogar noch viel mehr brauchen. Also mach's ganz offen. Und was unser KI-Portal betrifft, gehen wir auch so weit, dass wir sagen, wir stellen es allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Also dieses Wissensportal, auch den Leuten auf dem Bauhof, die vielleicht Grünpflege machen oder was weiß ich. Ja, die haben im beruflichen Alltag vielleicht keine Berührungspunkte damit, vielleicht auch noch nicht. Aber wir sind eine Verwaltung und wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Und alle unsere Mitarbeitenden kommen heutzutage um das Thema generative KI auch im Privaten nicht drumherum. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir alle Möglichkeiten bieten, damit sich unsere Mitarbeitenden in der Welt, so wie sie sich verändert, insbesondere mit dem Thema generativer KI, zurechtfinden. Also ist dieses Bildungsangebot auch für die. Und wenn die Lust haben, sich abends auf dem Sofa, anstatt irgendeinen schlechten Film anzuschauen, ein Video anzuschauen in unserem Wissensportal, sollen sie es bitte machen. Sie können es zu jeder Zeit an jedem Ort tun.
Ja, ich finde das total schön. Also ursprünglich ging es ja jetzt mal nur um das Thema Digitalisierung in der Kommune, aber ich finde gerade daran, wie ihr das so aufgebaut habt, auch mit dem Schulungskonzept, weil das ist irgendwo auch das Fundament, um das ganze Thema KI überhaupt ins Unternehmen vernünftig bringen zu können. Da können sich super viele Unternehmen, die jetzt gerade noch auf dem Weg dahin sind, schon jetzt ein Beispiel dran nehmen und das vielleicht sogar ein Stück weit als Blueprint für sich nutzen, um das Thema in die Mannschaft zu tragen. Und nichtsdestotrotz kommt ja doch öfter mal gerade bei dem Thema so ein bisschen auch die Ängste auf, dass KI den Job ersetzt. Hattet ihr damit irgendwie Probleme in der Vergangenheit? Ich meine, du hast schon gesagt, dass sich Jobs weiterentwickeln und dass es auch so kommuniziert wurde. Aber gab es da trotzdem vielleicht auch bei den Gesprächen in der Kaffeerunde, die du erwähnt hast, gab es da die ein oder andere Stimme, die sich da Sorgen gemacht hat?
Also es gibt schon skeptische Stimmen, es gibt schon Stimmen, die sagen, oh, wo entwickelt sich das alles hin? Das muss man natürlich versuchen, dann auch vernünftig aufzufangen. Was nicht wegzudiskutieren ist. Wir Deutschen, wir diskutieren ja immer relativ gerne und sprechen ganz lange über irgendwelche Dinge, ohne irgendwas zu tun. Wir haben ganz lange über den demografischen Wandel gesprochen. Wir haben ganz lange darüber gesprochen, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben aber nichts getan. Und Digitalisierung und auch KI ist einer der Hebel dafür, dass wir es schaffen können, auch nach 2030 dieselben oder mehr Aufgaben mit weniger Personal hebeln zu können. Und das ist eben der Punkt. Und das ist auch der Punkt, wie du einen Personalrat relativ gut bekommst, weil was du an der Stelle machst, ist Verwaltung handlungsfähig halten und auch das Personal so zu entlasten, dass es zu keiner Überlastung kommt. Und das ist das, was ein Personalrat möchte. Ja, und das ist im Prinzip das, wo du mit den Leuten auch offen drüber sprechen musst. Wenn wir das jetzt nicht tun würden, dann sitzen die 2030 mit weniger Leuten, mehr Arbeit vor einem Riesenberg und wissen weder ein noch aus, weil sich die Sachen da stapeln und es wird immer höher. Und wir versuchen genau das zu verhindern mit diesen Sachen. Und das ist das, was du in solchen Gesprächen eben auch versuchen musst, vernünftig rüberzubringen.
Jetzt saßt du ja häufig in solchen Cafés und hast mit Leuten gesprochen. Mich würde mal interessieren, was ist denn so das das Spannendste, was du mal mitbekommen hast? Oder auch, ich sag mal, das Kurioseste, was im Einsatz mit KI passiert ist bei euch?
Das Kurioseste weiß ich gar nicht. Was ich ganz nett fand, es ist mal jemand da gewesen, der hat gesagt, so, boah, meine Mitarbeitenden, also es war eine Führungskraft, der hat gesagt, oh, meine Mitarbeitenden, haben mir sonst immer ihre Schreiben geschickt und haben gesagt, ja, lest mal, ob das verständlich ist und ob da Rechtschreibfehler drin sind und so weiter und so fort. Und das machen wir heute gar nicht mehr so. Ich sag denen, schick das Schreiben bitte durch die KI, frag die oder sag dir, es soll für den Bürger verständlich sein und bitte alle Rechtschreibfehler ausmerzen und wenn du das gemacht hast, dann legst du es mir bitte erst vor. Das sind so Sachen, wo ich denke, genau so, das sind ja Sachen, wo du, ja, aber das sind Sachen, die, wir sprechen über Use Cases und so weiter und so fort. Das sind aber die kleinen Dinge, die wirklich auch weiterhelfen und wo man gar kein Gefühl dafür hat, wie viel Zeit man da eigentlich von der Uhr nimmt und wie viel besser es das Ganze macht, auch allein in der Bürgerkommunikation, wenn Dinge dann verständlicher werden. Und das sind Dinge, wo ich dann sage, ja, das ist cool. Und das ist cool, wenn man über sowas sprechen kann. Das sind dann so diese kleinen Erfolgsmomente, wo du dann sagst, ja, hier tut sich gerade was und hier kommt gerade was in Bewegung.
Ja, ich glaube auch, dass dadurch, dass so kleine Aufgaben, die sich täglich wiederholen, die unheimlich viel Zeit fressen, dadurch, dass die jetzt relativ einfach abgebildet werden können, dass dadurch auch sehr viel Innovation innerhalb der Kommune entstehen kann, dass andere Ideen kommen, dass einfach generell vielleicht auch Themen, die vorher immer so ein bisschen außen vor gelassen worden sind, jetzt mal in Angriff genommen werden müssen können und so dadurch. Jetzt stelle ich mir das aber wie folgt vor. Also ihr habt dann sehr viele User dafür auch begeistern können, das zu nutzen. Und dann schwenkt das ja irgendwann um, dass die Leute dann auf einmal richtig Bock drauf haben und man dann vielleicht auch schon gar nicht mehr mit dem Skalieren hinterherkommt und die dann vielleicht auch ein bisschen wieder einfangen muss. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Das ist natürlich ein Problem, wenn du natürlich eine relativ kleine Mannschaft hast, dann musst du gucken, wie du es geregelt bekommst. Ich glaube, und da gehen wir mal auf den heutigen Stand der Technik, dass wir definitiv erstmal versuchen müssen, die Leute dahin zu bringen, dass sie sich A, selber ein Stück weit helfen können. Das zweite ist, dass wir die Technik aber auch so hinstellen, dass sie gut benutzbar ist. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, habe ich eine Technik da, die nicht sehr gut funktioniert, geht der Mitarbeiter halt zum nächsten Chat hier im Internet und dann sind meine Daten in irgendwelchen Trainingsdaten. Und auch dem haben wir uns gestellt und haben gesagt, so, pass mal auf, wir haben ein eigenes Modell. Wir haben auch das Thema Datenschutz. Wie können wir das Ganze smart skalieren? Also wie kann sowas smart skaliert werden, dass du sagen kannst, so, wir haben bei uns jetzt ein mittleres Modell laufen, wir brauchen für bestimmte Dinge große Modelle, wir brauchen souveräne Modelle, wir brauchen aber auch Modelle wie ein neues ChatGPT oder ein Claude oder ein Gemini. Wie kriege ich das aufgebohrt? Und auch da haben wir uns Gedanken gemacht und wir haben so ein, ich bin so ein Fan von Visualisierung, wir haben so ein Ampelkonzept gemacht, um unseren Mitarbeitenden auch was an die Hand zu geben. Und wir haben denen gesagt, so, pass mal auf, wir haben eine grüne Zone. Und diese grüne Zone, da kannst du mit allen Daten arbeiten, die du in der Verwaltung hast, weil damit arbeitest du mit unserem Modell, was bei uns im Keller ist. Und im zweiten Step sind wir hingegangen, haben überlegt, wie reichern wir jetzt genau das so weiter an, dass wir möglichst viel zur Verfügung haben, ohne riesen Kapazitäten im Keller aufzubauen und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns umgeschaut. Es gibt ja heute auch souveräne Dienstleister, die bereits LLMs as a Service irgendwo anbieten die auch die großen Open-Source-Modelle hosten und haben gesagt, hier, die binden wir einfach an. Die binden wir per API an unser Portal an. Da wird halt per Benutzung bezahlt. Dann wird hier gesagt, so, pass mal auf, das ist gelbe Zone. Und die gelbe Zone bedeutet, ihr dürft im Prinzip fast genau so arbeiten, weil alles DSGVO-konform ist in Deutschland, ohne irgendwelche Hintertür nach Amerika und so weiter und so fort. Ihr dürft alle Daten benutzen, die ihr wollt, bis auf Verschlusssachen, das wäre nicht so cool, wenn die irgendwo bei einem Dienstleister landen, und vielleicht Sozialdaten, weil man dafür eine extra Genehmigung braucht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, und dann schauen wir auch, dass wir eben die großen Frontier-Modelle, ChatGPT, Gemini, Claude, auch an unsere Arbeitsplätze bekommen und haben die auch per API angebunden. Haben das jetzt über einen großen deutschen Hersteller gemacht, der diese Modelle auch in Europa hostet, aber eben auf Infrastruktur, die eben Azure oder AWS etc. pp. Heißt, die ist eigentlich per se auch datenschutzkonform. Ja, aber über all dem schwebt ja immer dieser Cloud Act, wo es dann heißt, Amerika kann auf die Daten zurückgreifen. Und auf der einen Seite ist es für uns eine Sicherheitsmaßnahme, dass wir die Daten genau von oder die LLMs von dort anbinden, weil man relativ sicher sein kann, dass, also es wird damit nicht trainiert und nur im Ausnahmefall greift anlassbezogen das American Government oder wer auch immer auf solche Daten zurück. Da sind wir relativ datenschutzsicher. Wir haben trotzdem gesagt, das ist die rote Zone. In dieser roten Zone könnt ihr arbeiten, keine personenbezogenen Daten. Und das ziehen wir an der Stelle auch ganz bewusst so durch, weil wir nämlich auch unseren Mitarbeitenden ganz bewusst suggerieren wollen oder denen einbläuen wollen, in diesen Frontier-Modellen im Internet, wenn ihr privat damit arbeitet, haben personenbezogene Daten nichts zu suchen. Gar nichts. Und das ist das, was wir an der Stelle auch machen. Da wird per Token abgerechnet, also per Nutzung abgerechnet. So dass wir gesagt haben, wir haben eine smarte Lösung, die technisch sehr gut funktioniert. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, diese auf Schatten-KI zurückzugreifen. Wir haben gut ausgebildete Mitarbeitende. Und dann musst du halt nachher gucken, wie steuerst du, wie fängst du es wieder ein und so weiter und so fort. Aber das ist auch machen und Leute machen lassen und sich Kultur verändern lassen.
Aber ich glaube, ein Punkt, den du damit angesprochen hast, ich finde das super spannend und ich würde das auch so 100% auch bei uns gerne umsetzen wollen. Ich kann dir sagen, aber bei uns jetzt aus der freien Wirtschaft in Anführungsstrichen scheitert es jetzt bei unserem Unternehmen an der Datenklassifizierung. Und ich glaube, das haben auch viele andere Unternehmen das Problem. Ich glaube, bei euch ist das einfacher und ich finde das Konzept auch super genial. Also ich glaube, da kann man sich auch aus der Wirtschaft viel von abschneiden. Aber ich glaube, eine Datenklassifizierung hinzubekommen, weil genau vor diesem Problem stehe ich nämlich jetzt. Na, du musst in irgendeiner Form klassifizieren. Auch der AI Act sagt ja, wie du klassifizieren kannst. Das Hauptproblem, was ich da aktuell sehe, ist eben halt wirklich, wie klassifiziert ein Unternehmen Daten? Und wie sieht das ein Mitarbeiter? Ich glaube, da seid ihr dann in der Verwaltung einfach sensitiver oder habt diese Klassifizierung einfacher, ne? Wenn ich jetzt versuche, das Modell mal bei uns eins zu eins zu übernehmen, würde ich mir wünschen, dass das so einfach wäre. Ich glaube, es ist aber etwas schwieriger. Also von daher finde ich super spannend, wie ihr es gelöst habt und auch, dass du gesagt hast, hey, wir wollen uns gar nicht den, ich sage jetzt mal, großen Playern verschließen, sondern wir arbeiten eben halt mit der Datenklassifizierung und können damit dann eben halt umgehen, weil das ist, glaube ich, auch ein super guter Weg. Aber wo ich mir wirklich sage, Bauchschmerzen auch gerade in der freien Wirtschaft bei den Unternehmen ist, dass ganz viele Unternehmen schon ein Problem haben mit der Datenklassifizierung.
Boah, ich weiß nicht, ob wir es nicht sogar schwieriger haben. Auf der einen Seite ist es ja für Unternehmen so, dass die Daten haben, weil Kunden denen die Daten geben. Ein Staat und eine öffentliche Verwaltung hat Daten, weil wir es können. Also weil wir sie einfach haben.
Weil ihr es könnt. Nein, aber den Satz muss ich mir merken, weil wir es können. Weil wir es können.
Nein, aber weil wir sie einfach haben und weil wir sie benötigen und weil wir ein Recht darauf haben. Und für den Bürgerinnen und den Bürger ist es ganz besonders wichtig. Und das unterstreiche ich zu 100% und das ist auch zu 100% unsere DNA, dass wir ganz, ganz, ganz vorsichtig und sensitiv mit diesen Daten umgehen. Das hast du vielleicht als Unternehmen an der Stelle mit Daten, die dir ein Kunde gegeben hat, weil er mit dir eine Geschäftsbeziehung macht, da hast du es vielleicht sogar ein bisschen einfacher als die öffentliche Verwaltung, weil du vielleicht ein bisschen anders agieren kannst und vielleicht in deinen AGBs oder was weiß ich vorab schon mal ein paar Dinge machen kannst, wo du sagen kannst, so, und ich kann jetzt hier vielleicht ein bisschen einfacher arbeiten. Was wichtig ist für ein Unternehmen ist, dass du Modelle bekommst, wo ausgeschlossen ist, dass mit den Daten, die du da verarbeitest, dass damit trainiert wird. Das ist ja bei uns auch ausgeschlossen. Und was zu 100% auch gemacht werden muss, ist, dass die Daten nach einer gewissen Zeit auch gelöscht werden beim Anbieter. Und das ist auch in unseren Verträgen mit drin. Und wenn du das gewährleistet hast und du weißt, du bist im DSGVO-Raum, kannst da Daten verarbeiten, da wird nicht mit trainiert und die Daten werden nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Dann bist du doch eigentlich safe, auch soweit safe, dass du sagen kannst, so, pass mal auf, wenn ich jetzt hier mit meinen Daten arbeite, kommen die nachher in Amerika nicht irgendwo raus oder in Australien irgendwo raus, dann bist du eigentlich relativ easy unterwegs. Wäre jetzt meine Einschätzung.
Ja, ich glaube, das ist im Business-Kontext oder auch in der freien Wirtschaft ein bisschen anstrengender, auch durch NDAs und andere Geschichten, dass es ein bisschen komplexer ist, aber ich bin voll bei dir. Ne? Ich glaube, da zählt wieder das A- und O-Thema, du musst es eben halt sauber dokumentieren, du musst eben halt auch sauber das mitgeben und ich finde dieses Ampelsystem, finde ich genial, was ihr da aufgebaut habt, dass man es eben halt einfach und simpel für die Mitarbeiter macht, ne? Um dann eben halt auch eben halt die Möglichkeit zu haben, dass der auch weiß, okay, ich kann links rumgehen oder ich kann rechts rumgehen, weil ich bin voll bei dir. Das Problem, was ich immer wieder sehe, ist, wenn Unternehmen darüber diskutieren, zu sagen, machen wir KI, machen wir nicht KI, da sage ich immer, das ist schon der falsche Weg. Ihr könnt nicht mehr gegen KI gehen. Ihr könnt nur noch entscheiden, habe ich eine Schatten-KI oder habe ich keine Schatten-KI?
Genau.
Ja, aber wie gesagt, bei vielen scheitert es halt aktuell in der freien Wirtschaft einfach an dem Thema Datenklassifizierung. Also die wissen gar nicht, was sind denn überhaupt wichtige Daten für uns. Und ich glaube, dass man das bei einer Verwaltung schon eher sagen kann. Ne? Das sind halt die von den Bürger, von den Bürgerinnen, vielleicht irgendwelche Grundbuchsachen und so weiter. Das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt mit dem Internet geteilt werden muss. Bei Unternehmen, ja, sind die Kundendaten jetzt schon so hochkritisch oder sind es vielleicht doch eher irgendwelche CAD-Zeichnungen oder, ne, also wenn man die fragt, wissen sie es manchmal auch gar nicht so richtig. Und dann entstehen super große Projekte, die das aufarbeiten, was in den letzten Jahren letztendlich versäumt worden ist, dass man gar nicht so richtig weiß, was haben wir für Daten, wie sind die überhaupt zu klassifizieren. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es mag auch Unternehmen geben, die das ganz genau wissen. Und genauso gibt es wahrscheinlich Kommunen, die das auch nicht wissen. Aber ja. Zu wissen, was man für Daten hat, ist grundsätzlich erstmal der Grundstein, würde ich sagen.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Also ich glaube, dass in Kommunen aufgrund der Thematik, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht das Verständnis für die Daten und das Verständnis für personenbezogene Daten, auch das Verständnis dafür, dass wir nur die Daten erheben, die wir wirklich erheben müssen und so weiter und so fort, per se schon mal etwas anders aufgearbeitet ist als vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen und dass da dann mehr Unsicherheiten entstehen, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Da kann ich nachvollziehen.
Jetzt hast du ja darüber gesprochen, gerade mit dieser Ampel und hast ja auch gesagt, es ist pay as you use. Jetzt entwickelt sich ja KI ständig weiter, ne? Und ich habe gestern so ein spannendes Thema gehabt. Wir verwenden zum Beispiel in meinem Unternehmen Git Copilot für sozusagen ein paar Programmierthemen. Und da ist es ja so, dass die Lizenzen jetzt gerade explodieren. Irgendwie, wenn du jetzt $200 bezahlt hast, zahlst du jetzt $4,000 und so weiter. Also auch der Markt von Modellen entwickelt sich ja super rasant, ne? Wie siehst du das denn jetzt auch gerade für euch als Verwaltung, wo es ja auch sicherlich auch ein sensitiver Punkt ist, auch das Finanzielle, dass du, auch wenn du sagst, okay, du zahlst pay as you use und du hast auch vielleicht Modelle in Deutschland und so weiter und so fort, aber am Ende steckt da ja auch Geld dahinter, ne? Und Das ist ja auch eine Geschichte. Du wirst ja jetzt nicht anfangen, plötzlich 200 Grafikkarten zu kaufen und dich komplett selbstständig zu machen. Ich meine, du könntest ja auch Bitcoin-Mining machen. Vielleicht ist dann das Geld wieder draußen. Aber wie stellt ihr euch denn jetzt genau dieser Herausforderung, dass gerade sich auch der, ich sag jetzt mal, Cloud-Markt rasant entwickelt und einige Anbieter ja gerade drastisch die Daumenschrauben, was die Preise angeht, anziehen, weil sie ja auch einfach in Ressourcenprobleme bekommen. Ne? Also wer das Ganze jetzt mit Anthropic mitbekommen hat, weiß ja auch, das liegt hauptsächlich daran, dass Anthropic jetzt einfach für den teuren Preis Grafikkarten einkaufen muss, während ChatGPT zum Beispiel oder OpenAI lange Verträge mit Nvidia haben und die immer noch zum selben Preis einkaufen. Also da entwickelt sich ja auch gerade was im Markt. Wie gehst du denn diesem Thema an? Weil dann ist ja so ein bisschen die Frage Kosten versus Datenschutz. Ne? Also ne, kann ja eben halt natürlich weiter mit lokal arbeiten, aber am Ende, wie du ja schon gesagt hast, euer Ampelmodell beinhaltet ja auch immer noch das Thema Cloud oder beinhaltet immer noch das Thema, ihr habt eine fremde KI, die ja in irgendeiner Form auch bezahlt werden muss.
Ja, das ist richtig. Und dem begegnest du am besten damit, dass du ein Verständnis dafür entwickelst, wie der Markt tickt. Grundsätzlich muss man ja sagen, keins von den, ja, oder keiner der Betreiber der Frontiermodelle schreibt schwarze Zahlen. Das ist jetzt wie anfüttern und irgendwann müssen die, kannst du nicht mehr ohne und irgendwann müssen die schwarze Zahlen schreiben. Dann kommen solche Sachen dazu wie Ressourcenknappheit und so weiter und so fort. Machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch, wenn du mit einem gesunden Menschenverstand auf die Welt blickst, eins von den Dingen, wo man sagen kann, KI ist nie wieder oder ist nie so, wird nie wieder so günstig wie jetzt. Ja, und der Punkt ist, der Punkt an der Stelle ist, wir denken immer, ach, lass uns warten. Es gibt Use Cases, da brauchst du große Modelle. Es gibt Use Cases, wo du kleine Modelle an der Stelle, wo die wirklich auch ausreichen. Du musst aber auch erfahrene Userinnen und User haben, die genau wissen, wann benutze ich welches Modell und wann können die es am besten austesten zum jetzigen Zeitpunkt, wo es günstig ist. Wenn wir in 2 Jahren so weit sind, dass es keiner mehr bezahlen kann, wenn du auf einmal, ich sag mal, mit einem kleinen Use Case auf ein riesiges Modell schießt, ja, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und da sind wir in der wirklich sehr, sehr guten Lage, dass wir ein Ökosystem geschaffen haben, wo die Leute sich jetzt auch wirklich entwickeln können und mitwachsen können und wo auch dafür nach und nach definitiv auch irgendwann ein Verständnis wachsen muss und Verständnis wachsen wird. Das werden wir auch in unseren Schulungen weiter verankern, dass man an der Stelle im Prinzip auch schaut, schmeiß nicht mit dem größten Modell auf das kleinste Problem, sondern fang vielleicht mal mit einem kleinen an. Ja, und verbrate nicht so viel Token und so weiter und so fort. Aber dafür brauchst du eine Erfahrung. Also wenn, einfach irgendeinen Mitarbeitenden, der keine Erfahrung mit solchen Dingen hat, an solche Sachen zu setzen, ist schön und gut, das kann ich jetzt machen, wenn es noch günstig ist. Mach's in 3 Jahren, wenn es keiner mehr bezahlen kann, ja, dann stellst du dir schon die Frage, habe ich hier alles richtig gemacht oder hat sich hier alles richtig entwickelt? Und ich fühle mich da im Moment in einer relativ komfortablen Lage und ich sage, zum jetzigen Zeitpunkt, da wo am meisten Token verbraten werden, haben wir auch am meisten Effizienzgewinne und sparen am meisten Kohle ein. Muss man statt jetzt auch so sagen. Also warum soll man versuchen, es zum jetzigen Zeitpunkt auch größtmöglich einzuschränken, wenn du weißt, da kommt was Produktives bei rum? Jetzt ist nicht die Zeit, zu sagen, ich fange an zu drosseln, sondern jetzt kannst du im Prinzip noch das Tor offen lassen. Das wird sich aber auf Sicht mindestens mittelfristig, wenn nicht sogar etwas kurzfristiger, irgendwo ändern. Aber dann brauchst du eben auch eine Expertise von deinen Leuten.
Aber da sprichst du ein wichtiges Thema an, weil das habe ich nämlich auch gesehen. Context Engineering ist mit eins der wichtigsten Punkte, um Geld zu sparen. Ja, und da bin ich voll bei dir. Es bringt dir nichts, auf einen Cloud oder was auch immer zu gehen und dann schön dafür zu bezahlen, wenn du am Ende eben halt weißt, ne, die Leute verbraten nur Tokens alleine in der Erklärung oder schreiben dann eben einen halben Roman, weil sie denken, das ist der richtige Weg. Ich glaube, genau das ist eben halt das, wo die Unternehmen jetzt genau die Leute mitnehmen müssen, weil Das sehe ich immer häufiger. Dann wird immer gleich über Use Cases und Co. gesprochen. Und so wie ihr das gemacht habt, hat ja Ann-Kathrin auch schon gesagt, finde ich es genau richtig, auch dieses Thema mitzugeben, wie promptet man richtig und so weiter. Weil am Ende ist genau das, wo du dann das Geld nämlich sparst.
Genau. Also, sehe ich 100% so. Also ist das witzig, am langen Ende wird sich das auszahlen. Und diejenigen, die jetzt zögern, werden vielleicht diejenigen sein, die es am langen Ende vielleicht auch etwas teurer bezahlen werden.
Was habt ihr denn noch so geplant? Vielleicht kannst du ja noch mal so einen kleinen Zukunftsausblick geben, woran ihr gerade noch arbeitet oder was so das Zielbild ist. Ich weiß, es ist immer schwer zu definieren, gerade bei so einem Thema, was sich so schnell ändert wie KI. Ich kriege zum Beispiel immer FOMO, wenn ich auch auf LinkedIn sehe, was die anderen Leute damit so machen. Also
wir packen alles das, was sinnvoll ist an. Also das, was wir jetzt beschrieben, wir haben über den Chatbot gesprochen, wir haben über unsere nette KI, also über einen internen Chatbot gesprochen, das, was wir jetzt machen, haben wir ganz lange drüber gesprochen. Wir haben im Bereich Recht ein Spezial-LLM Noxtua, wo die Leute mitarbeiten, wo im Prinzip die Rechtsthematiken alle vernünftig aufgearbeitet werden. Wir sind im Agentic AI Hub des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung in diesem ersten Agentic AI Hub mit 2 Projekten von 9 vertreten. Wir machen auf der einen Seite, revolutionieren wir das Thema Wohngeld mit einem Startup zusammen, wo es dann darum geht, auf der Bürger- und Bürgerinnenseite den Eingangskanal aufzubrechen, auch damit AI zu helfen, auf der anderen Seite des Sachbearbeitenden mit AI und mit Workflows so weit zu unterstützen, dass wir da wesentlich besser, schneller unterwegs sind. Das zweite Projekt ist das Thema Prozessmanagement, wo wir jetzt mit AI Prozesse aufnehmen. Wir haben so eine ganze Prozesslandkarte aufgenommen. Wir suchen nach Verbesserungspotenzialen. Wir müssen gucken, was sind unsere Top-Prozesse, die wir am besten anpacken müssen. Das sind so Sachen, die nebenbei laufen. Wir haben ganz, ganz viele kleine Lösungen oder kleinere Lösungen, auch in Anführungsstrichen kleinere Lösungen, im Einsatz, wo ich sage, da sprechen wir gar nicht davon, dass das für uns einen messbaren Mehrwert hat, sondern da geht es darum, die Verständlichkeit in Richtung Bürgerinnen und Bürger wesentlich zu verbessern. Also wir haben auf unserer Webseite eine Funktion, da kannst du auf jeder Seite unter der Überschrift auf einfache Sprache klicken und dann wird dieses blöde Beamtendeutsch, was wir manchmal haben und wo wir mit Sprache vielleicht 70% der kompletten Bevölkerung abhängen, in einfaches Deutsch oder in einfache Sprache übersetzt, um Bürgerinnen und Bürger einfach auch nochmal mitzunehmen. Und das sind natürlich, und vernünftig mitzunehmen, das sind natürlich Dinge, die sind für mich demokratierelevant. Das sind Use Cases, wo ich sagen kann, da liefert AI einen richtig starken Mehrwert und ich erhoffe mir davon, wenn wir das richtig machen und wenn wir das konsequent durchsetzen in der Bürgerkommunikation, in der Antragskommunikation, also wie wir unsere Anträge gestalten, dass die verständlicher werden und so weiter und so fort, dass man dass man im Prinzip das, was wir da machen, nach einer Wahlurne sieht, dass die Leute zufriedener sind und weniger Kreuze irgendwo bei Blau landen. Ja, oder bei, was weiß ich, bei irgendwelchen anderen extremistischen Parteien. Es ist mir egal, aber dafür müssen wir alles tun und dafür lebe ich und dafür arbeite ich auch. Überall da, wo es Sinn macht, werden wir AI einsetzen, werden über AI nachdenken. Wir werden immer also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Fälle haben, wo man über einen kompletten KI-Agenten spricht oder ob wir nicht sagen, so pass mal auf, wir müssen Techniken miteinander würfeln. Also ne, wir haben so eine Workflow-Engine, wir haben so Thematiken wie Gesetze, da gibt es eine Technik, die heißt Law as a Code, wo man Gesetze in Code übersetzen kann und bestimmte Dinge dann mit AI anreichern, um Verwaltung besser, schneller, zukunftsfähiger, bürgerzentrierter, nachvollziehbarer. Habe ich sonst noch was vergessen? Ja, alles, alles das zu machen, was der Bürger sich an der und die Bürgerin sich an der Stelle dann auch wirklich wünscht. Und das ist das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten.
Glaubst du, dass es nicht eigentlich besser wäre, alle gemeinsam, wie du schon gesagt hast, auch über den Agentic AI Hub und Co., das zusammen voranzutreiben in den Verwaltungen? Weil ihr seid ja jetzt relativ weit, ne? Nachdem wir ja beide über den beim NIS2-Kongress miteinander gesprochen haben, bin ich mal zu meiner Verwaltung gegangen, weil ich das so spaßhalber mal erfragen wollte, wie weit die sind. Und da gab es dann so ganz klar, nee, AI machen wir nicht, tun wir nicht. Und wenn überhaupt, machen wir ChatGPT. Da ist das natürlich immer eine Geschichte, wie du schon richtig gesagt hast, von oben herab. Aber wäre das nicht eigentlich mal was, was eben halt aus dem Ministerium heraus, vom Bund her sozusagen gemeinsam gemacht werden sollte, sowas in Richtung, wir als Deutschland betreiben auch unser eigenes AI-Center und so weiter und so fort. Also siehst du das nicht eigentlich was, als dass man das gemeinsam schaffen könnte? Oder ist da wieder das Thema Föderalismus in Deutschland das, was einfach es erschwert, dass man es so gemeinsam machen kann?
Ich glaube, dass uns unterm Strich die Vernunft dazu führen wird, dass wir es tun werden. Das, was du beschreibst, wenn man das vernünftig macht, ist ein Riesen-Cut. Das ist so disruptiv, das kann sich kaum jemand vorstellen. Das ist im Prinzip eins von den Dingen, die wir ganz dringend anpacken müssen, aber da spielt auch Lobby eine Rolle. Ja, dann gehört, also wir sprechen auch über digitale Souveränität. Auf der anderen Seite haben wir Fachverfahrenshersteller. Ne? Wir haben, also ich sage mal, in deutscher Verwaltung haben einen Zoo von 20.000 Fachverfahren insgesamt, die keine Schnittstellen haben, die nicht miteinander sprechen, wo wir keine Dienstleistungen miteinander verzahnen können und so weiter und so fort. Und ich habe dann letztens irgendwann schon mal gesagt, wir müssen mehr über Microservices nachdenken, wir müssen mehr darüber nachdenken, Dinge so zu zentralisieren, dass wir in irgendjemandem Gesetz oder eine Verordnung erlässt, dass der auch gleichzeitig dafür zuständig ist, einen Microservice zu bauen, der dieses Gesetz und die Verordnung abdeckt und das für alle nachrangigen oder nachgeordneten Stellen zur Verfügung stellt, ich die super miteinander verknüpfen kann, dann wird von Anfang an auch direkt mitgedacht, ist das, was wir hier überhaupt als Gesetz oder Verordnung machen, überhaupt ja, digitalisierungsfähig? Und da könnten wir ganz, ganz viel Geld auch von der Uhr nehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Da gehört aber ganz, ganz viel Strukturwandel zu und da gehört auch leider zu, dass wir von den 20.000 Fachverfahren nachher gar nicht mehr so viele überhaben. Und das ist ein Kampf, den wirst du nicht kurzfristig führen und auch nicht kurzfristig gewinnen. Aber ich glaube, dass alle Techniken und alles das, was wir im Moment entwickeln, sich genau dafür anbietet, das zu tun. Und im Endeffekt, am Ende werden wir es auch tun, was das Richtige ist.
Ich glaube auch, ihr seid da wirklich Vorreiter. Und viele, die jetzt doch sagen, das würde bei uns niemals gehen oder können sich es noch nicht vorstellen. Also ich meine, ich komme aus Bad Gandersheim, 8000 Einwohner. Die sind wahrscheinlich letztes Jahr vom Fax auf E-Mail umgestiegen. Also für die ist das unvorstellbar, dass da jemand herkommt und sagt, wir machen jetzt alles mit KI und wir kriegen die Mitarbeiter da irgendwie auch auf Spur. Von daher, es ist immer so lange unmöglich, bis es dann einfach mal jemand tut. Und ich glaube, da habt ihr wirklich den Grundstein gelegt. Und da kann sich einfach jede Verwaltung jetzt auch ein Beispiel dran nehmen, weil ihr habt viele Fehler auch schon machen dürfen. Und daraus können andere super viel lernen. Also von daher hoffe ich einfach, dass jetzt auch die Podcast-Folge so ein bisschen geteilt wird, dass die ein oder andere Verwaltung sich vielleicht daran mal ein Beispiel nimmt.
Wobei, eins möchte ich noch ganz klar sagen. In unserem KI-Kompass steht eins ganz klar drin, bei allem Digitalisierung, Workflow, KI und so weiter und so fort, steht eins ganz klar drin. Die Verantwortung für Entscheidungen, für das, was ich einem Bürger oder einer Bürgerin zustelle, die trägt immer ein Mensch. Und anders wird es in einer deutschen Verwaltung nicht funktionieren. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil wir nämlich mit diesen Dingen sehr stark in die Lebenswirklichkeiten von irgendwelchen Menschen im Prinzip ja eindringen, wo es dann immer noch wichtig ist, dass wir auch über das Thema Verantwortung sprechen und wir auch uns gesellschaftlich die Frage stellen müssen, was wollen wir durch KI oder Automatismen entscheiden lassen und was nicht? Das ist eine gesellschaftliche Frage, die auch geführt werden muss. Und das ist auch eine ethische Frage.
Ja.
Vielleicht jetzt noch zum Abschluss, weil das war ein gutes Schlusswort, würde ich nochmal die Frage an dich geben. Jetzt haben wir viel über Verwaltung gesprochen, aber wir haben auch schon viele Parallelen gesehen, auch in der freien Wirtschaft. Was würdest du denn jetzt ein Unternehmen aus deiner Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren gesammelt hast, auch aus der Verwaltung mitgeben, die jetzt gerade in diesem Thema AI anfangen wollen, die sich Gedanken machen, was wäre so für dich der Way to go oder den Plan, den du denen mitgeben würdest, wie sollten sie es machen?
Das Wichtigste ist nicht reden, machen. Das ist unser Weg, ja. So nicht reden, machen, einfach mal machen, sich auf den Weg begeben. Dieses typisch Deutsche, alles zu 100% durchplanen, mal beiseite legen und zu schauen, wo geht hier eine Abzweigung ab, was fittet für mein Unternehmen, was fittet nicht. Muss vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgehen, zwei, drei Schritte wieder nach vorne und so weiter und so fort. Das ist das, das ist eine Mindset-Geschichte und das muss immer begleitet werden, weil es eben so ist durch, das ist ein riesen Change-Prozess und der muss definitiv mitgedacht werden, auch von Anfang an.
Und dann in Bezug auf Machen, wann sind wir so weit, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Papa werde, automatisch meine Geburtsurkunde bekomme und in Anführungsstrichen auch der Gutschein vom Babyweiz mit dazukommt? Wann denkst du, sind wir so weit?
Technisch ist das Problem jetzt nicht so groß, dass man es grundsätzlich nicht lösen könnte. Ich glaube aber, es wird noch Zeit dauern. Also wir sind ja im Moment dabei, es gibt ja diese Thematik in Deutschland Stake, es gibt diese Registermodernisierung und so weiter und so fort. Da geht viel in die richtige Richtung, wie wir uns entwickeln müssen. Das sind Grundlagenarbeiten, die definitiv da sein müssen. Das Thema Kindergeld, falls du noch mal ein Kind bekommen solltest, wird wahrscheinlich eins von den Dingen sein, die am schnellsten geht, weil Kindergeld ist eine bedingungslose Leistung. Also du musst natürlich schon ein Kind haben, ja, aber an andere Bedingungen ist das nicht geknüpft, ja, und dann wird Kindergeld.
Bring mir keine auf dumme Ideen.
Und im Prinzip wird das eins von den Dingen sein, was wahrscheinlich am schnellsten funktionieren wird, wenn du dein Kind anmeldest, dass du vielleicht automatisiert dein Kindergeld bekommst. Das würde ich sogar auf Sicht vielleicht eher kurzfristig sehen. Das andere ist schon mittelfristig. Also wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit, ne? Also wir haben 11.000 Kommunen, wir haben 16 Länder, wir haben einen Bund, wir haben Föderalismus, wir haben Riesenzoos von Fachverfahren und so weiter und so fort. Das löst du nicht einfach so schnell auf. Also da haben wir noch ganz viel Arbeit. Aber das heißt nicht, dass wir die ersten Dinge nicht schon machen können.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst, weil für mich könnte das jetzt noch stundenlang weitergehen. Ich habe auch noch 1000 Fragen, also vielleicht müssen wir tatsächlich mal einen zweiten Teil drehen. Aber ich glaube, wir haben schon mal sehr gute Einblicke bekommen in das, was so möglich ist, wenn man denn einfach mal macht. Und ich bedanke mich, dass du dabei warst heute.
Ja. Sehr gut. Also ich bedanke mich bei euch, dass ich da sein durfte, dass ich über eins meiner wirklichen Herzensthemen sprechen durfte, die mir wirklich so weit am Herzen liegen, dass ich sage, da kann man wirklich was verändern, da muss man was verändern. Ich spreche da gerne drüber. Ich spreche auch gerne darüber, was man machen kann, was wir schon gemacht haben und was in die richtige Richtung geht. Sollte jetzt hier ein Hörer dabei sein, der sagt, so pass mal auf, ich habe aber die geniale Idee, sucht mich, ihr findet mich irgendwo und schreibt mich gerne an. Vielleicht kann man das ein oder andere auch arrangieren.